Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke.
Herzlich willkommen zum Zungenspitzer-Podcast rund um Kabarett und Comedy. Unter dem Motto Zwischen den Zeilen geht es hier einmal im Monat um ein kleines Kapitel aus der reichhaltigen Geschichte des Kabaretts in der DDR. Und damit das klappt, brauche ich natürlich professionelle Hilfe, und zwar wie immer von Jürgen Klammer vom Selbstironie Verlag. Hallo Jürgen Klammer.
Ja, ich bin wieder mal dabei, um eine Geschichte zu erzählen, die nicht so richtig bekannt ist, weil es eigentlich eine Hintergrundgeschichte ist. Und am interessantesten sind ja die Hintergrundgeschichten, denn kürzlich wurde ich mal mit dem Satz zitiert, je tiefer man gräbt, desto interessanter wird es. Und auch in diesem Falle habe ich sehr intensiv gegraben, aber ich will mal ganz groß, politisch groß beginnen. Im Dezember 1965 gab es eine wichtige parteipolitische Veranstaltung, das 11. Plenum des Zentralkomitees der SED. Was ist ein solches Plenum? Ich kann mir denken, dass jeder weiß, was ein Parteitag ist. Parteitage gibt es ja auch heute noch. In der DDR waren die Parteitage, und ich spreche jetzt natürlich nur von den Parteitagen der SED, über die anderen müssen wir gar nicht reden. Nein, ich spreche von den Parteitagen der SED. Sie fanden alle 4-5 Jahre statt, und zwischen den Parteitagen kam natürlich auch die Politelite zusammen, und das waren die sogenannten Tagungen des Zentralkomitees der SED. Sie trafen sich zwischen den Parteitagen eben alle 3-4 Monate, und so kam es im Dezember 1965 zu dem berüchtigten 11. Plenum des ZK der SED, bekannt auch in der Geschichte als Kahlschlag-Plenum. Was war der Schwerpunkt dieses Plenums? Es sollte eigentlich um Wirtschaftsfragen gehen, aber aus irgendwelchen Gründen kamen dann doch kulturpolitische Themen in den Mittelpunkt dieser Tagung. Dieses Plenum ist bei dem einen oder anderen vielleicht auch bekannt durch das Schlusswort von Walter Ulbricht, was gelegentlich im Radio zu hören ist, wenn es um die Musik in der DDR, um die Popmusik oder die elektronische Musik, wie es am Anfang auch hieß, in der DDR ging.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je-Je-Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
Wenn man aber sich das gesamte Schlusswort anhört, was Walter Ulbricht gehalten hat, findet man auch ein Zitat von ihm, wo er sich ein einziges Mal und wirklich nur ein einziges Mal auch zum Kabarett Die Distel geäußert hat.
Wenn der Berliner Distel gesagt wird, dass der und der noch da ist, und dann sagt, ja, der ist auch noch da, womit ich gemeint war. Brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn eines Tages ein Gewitter niedergeht über die Betreffenden mit einer offenen Auseinandersetzung über die Frage, welche Stellung Sie zum Staat und zur Staatsführung haben. Sie dürfen doch nicht denken, dass wir uns weiter als Partei und Arbeiterfunktionäre von jedem beliebigen Schreiber anspucken lassen, liebe Genosse.
Wenn man dieses Zitat hört, fragt man sich, da muss doch in irgendeiner Weise in diesem damals laufenden Programm irgendetwas gewesen sein, was mit Walter Ulbricht zu tun hatte. Und ich habe mir die Mühe gemacht und habe mir die Texte dieses Programms herausgenommen und fand einen Text, der sich auf Walter Ulbricht bezieht. Und ich war überglücklich, als ich im Archiv der Distel auch eine Tonaufnahme von diesem Text gefunden habe. Wenn man sich dann diesen Text oder Teile dieses Textes anhört und mit den Schimpfkanonaden von Walter Ulbricht abgleicht, wird einem richtiggehend bewusst, welche Sicht die doch sehr dogmatischen und kleinbürgerlichen, Moskau geprägten Funktionäre um Walter Ulbricht hatten, denn der damalige Distel-Direktor Georg Honigmann war auch ein Kommunist. Er kam aber aus bürgerlichem Hause und er war in der westlichen Emigration und hatte einen ganz anderen historischen, kulturpolitischen Hintergrund als Walter Ulbricht und hat sich getraut, diesen Text auf die Bühne zu bringen. Worum geht es in diesem Text? Der Text hieß Der Kabarettplan. Und wer die DDR-Geschichte kennt, dem ist bekannt, dass in der DDR permanent geplant wurde. Es gab nicht nur Jahrespläne. Und einer der Perspektivpläne war ein 5-Jahres-Plan. Denn die Idee des Autors war, dass ein Kabarett sich auch Gedanken machen sollte, welche Themen denn nicht im Jahre 1965 oder 66 auf die Bühne sollten, sondern welche Themen es perspektivisch schon im Jahre 1970 auf der Bühne behandelt werden könnten. Wir spielen den Text einmal ein. Gespielt von Otto Stark als damals nur schauspielender Kabarettdirektor. 3 Jahre später ist es dann richtig geworden. Und von Helga Donner, der Texterin für Politik.
Überall, wo man hinblickt, ist ein großes Planen im Gange bis 1970. Nun, wir haben uns gesagt, Plan muss sein. Und einige unserer Textautoren gebeten, sich ein paar Gedanken zu machen, wie es rein kabarettmäßig bis 1970 aussehen wird. Aber da ist ja unsere Texterin für Politik, nicht wahr? Ja, küsst die Hand, die Frau. Wie geht's denn? Bitte wollen Sie sich doch mal setzen, ja? Wie sieht's denn bei Ihnen aus?
Tja, also, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, gerne tue ich es nicht. Ich habe sehr mit mir kämpfen müssen, bevor ich mich untergekriegt habe.
Los, frisch von der Leber weg.
Also, was wollen Sie wissen?
Alles, alles bis 1970.
Alles?
Ja.
Gut. Adenauer ist wieder Bundeskanzler.
Das ist kein Quatsch.
Und bei uns erst. Der Ulbricht. Wissen Sie, was mit dem ist? Der Ulbricht, der ist dann 77.
Ja,
Mensch, das Beste habe ich Ihnen doch gar nicht erzählt.
Was denn?
In der Volkskammer ist ein sensationeller Beschluss gefasst worden.
Was denn für ein Beschluss?
Der Beschluss spielt doch gar keine Rolle. Die Sensation ist doch, wie der Beschluss gefasst worden ist.
Ja, wie denn?
Mit einer Gegenstimme.
An der Intensität und an der Länge des Beifalls konnte man im DDR-Kabarett immer erkennen, wann der jeweilige Autor oder der Kabarettist es besonders intensiv getroffen hat. Wir hören es nochmal Walter Ulbricht an.
Wenn der Berliner Distel gesagt wird, dass der und der noch da ist, und dann sagt, ja, der ist auch noch da, womit ich gemeint war, brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn eines Tages ein Gewitter niedergeht über die Betreffenden mit einer offenen Auseinandersetzung über die Frage, welche Stellung sie zum Staat und zur Staatsführung haben.
Hieran kann man erkennen, wie das System funktionierte. Irgendjemand von den höheren Parteifunktionären muss Walter Ulbricht hintertragen haben. Sein Name wird dort genannt in der Distel. Denn die Namen der Politiker, wenn man sie denn nicht gerade lobte und lobhudelte, waren auf der Kabarettbühne der DDR tabu. Hier ist ja nur gesagt worden, wie alt er im Jahre 1970 ist. Es wurde ja gar nichts dazu gesagt, ob er das Amt noch hat oder nicht. Was noch dazu kommt, ist ja der Umstand, dass der Autor, der den Text im Jahre 1975 geschrieben hat, nicht wusste, dass Walter Ulbricht im Jahre 1971, also ein Jahr später, ohnehin von Erich Honecker abgelöst wurde. Also es war eine weise Voraussicht des Autors dieses Textes. Und jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, nachzuschauen, wer von den damaligen Distel-Autoren hatte denn diese aus meiner Sicht geniale Idee, Und es ist ein später sehr bekannter Buchautor geworden, Buch- und Filmautor. Der Text, der Kabarettplan in dem Programm Bette sich, wer kann, stammt von Jurek Becker. Und erzählt wird immer wieder die Geschichte, dass zur Zeit des Kabarettdirektors Hans Krause, ich würde mal sagen Anfang der 60er Jahre, ein junger Mann, Jurek Becker, zum Disco-Direktor kam und sagte, er könnte Kabaretttexte schreiben, und er hat hier so ein paar Beispiele, ob sie ihm seine Texte abnehmen können. Und dieser junge Mann war Jurek Becker, und er kam schon damals immer in Begleitung seines Bodyguards, der da den Namen hat, Manfred Krupp. Die beiden kannten sich schon in diesen Jahren, und Jurek Becker war Anfang der 60er Jahre wegen politischer negativer Meinungen als Student der Humboldt-Universität relegiert worden und versuchte sich eben mit, was weiß ich, ein bisschen Lyrik und ein bisschen Kabaretttexte schreiben, einigermaßen Geld zu verdienen, bis er dann eben der große, aber das war viele Jahre später, Autor von Jakob der Lügner wurde. Wobei man noch dazu sagen muss, Jurek Becker gehörte neben Manfred Krug, Hilmar Tate und Angelika Thomröse und vielen, vielen anderen zu den Erstunterzeichnern im Jahre 1976 des Briefes an die Parteiführung, wo man sich über die Ausweisung von Wolf Biermann beschwerte, was dann dazu führte, dass er, wie auch sein Freund Manfred Krug, sein alter Bodyguard, dann nach West-Berlin ausreisen durfte. Und pikanterweise hat er dann für seinen langjährigen Freund Manfred Krug Traumrollen für das Fernsehen geschrieben. Die Drehbücher von der beliebten Sendung Liebling Kreuzberg stammen alle von Jurek Becker.
Dass 1976 dann so viele Künstler ausgereist sind, ist vielleicht noch der viel größere Kahlschlag in der DDR-Kultur gewesen.
Ja, aber es war eine andere Form von Kahlschlag, während also der Kahlschlag damit gemeint ist, dass die Partei auf die Künstler einschlug, war natürlich der Brief der erste Unterzeichner. Es müssen so 20, 30 Leute gewesen sein. Es wurden dann viel mehr, es wurden dann 100 oder Tausende vielleicht sogar. Aber die ersten 15 oder 20 waren die entscheidenden. Das waren wirklich hoch anerkannte Künstler in der DDR. Die führten natürlich dann zu einer Unruhe unter der Künstlerschaft, der man in der DDR versuchte zu begegnen, indem man sie zeitweilig in den Westen ausreisen ließ, mit der Möglichkeit, doch wieder zurückkommen zu können, was sie natürlich in der Regel dann nicht machten.
Ja, da sieht man, wie Kabarett immer wieder auch Teil von größeren Geschichten ist, unter anderem eben von diesem 11. Plenum, das die gesamte Kultur in der DDR betraf. Und ja, deswegen danke ich dir wieder für diese schöne Geschichte, oder ja, schön im Sinne von interessant. Und dann freue ich mich schon auf den 1. August, wenn wir uns wieder hören, dann zur 63. Folge vom Zungenspitzer-Podcast unter dem Motto Zwischen den Zeilen. Und dann widmen wir uns der Pfeffermühle aus Leipzig. Tschüss.
Auf Wiedersehen.